man hat ständig das Gefühl, na, ich muss jetzt da noch besser machen und schneller sein und früher aufstehen und später schlafen gehen. Und man ist halt die ganze Zeit unter Strom.
Dieses dauerhafte Getriebensein führt dazu, dass mein inneres System eigentlich auf Hochtouren arbeitet und ich in so einen, ja, letztendlich chronischen Stress auch hineingerate.
Und des Weiteren ist halt das Handy also ein ständiger Begleiter geworden. Es liegt am Tisch, es ist in der Tasche, man schaut automatisch rein und ständig kriegt man die Updates, was wer macht und wo man nicht dabei ist und was man verpasst, sozusagen.
Es würde vielleicht schon grundsätzlich mal helfen, zu schauen, wie ist denn eigentlich mein Konsum? Also wie oft, wie lange halte ich mich dort auf? Und vielleicht sogar Seiten zu folgen, die ja eine andere Lebensrealität darstellen. Also sozusagen näher zu dem zu kommen, wo ich eigentlich stehe und wer ich bin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Angst vor der Angst, dem Podcast, der sich um all die kleinen und großen Ängste im Alltag dreht. Heute sprechen wir über ein Phänomen, das fast jede und jeder von uns kennt, nämlich die Fear of Missing Out, kurz FOMO. Diese ständige Angst, etwas zu verpassen, egal ob es ein Event, ein Trend oder ein Lebensabschnitt ist. Was steckt hinter dieser Angst und wie können wir lernen, besser damit umzugehen? Dafür habe ich heute zwei wunderbare Gäste hier, und zwar die Psychotherapeutin und Psychologin Birgit Wieser, die uns die Hintergründe von FOMO näher bringen wird, und Sarah Blum, die selbst mit FOMO zu kämpfen hatte und uns ihre Erfahrungen schildert. Hallo und schön, dass ihr da seid. Danke.
Hallo, danke schön.
Hallo, danke.
Birgit, vielleicht beginnen wir gleich bei dir. Kannst du uns kurz erklären, was FOMO eigentlich ist und warum es heutzutage so ein verbreitetes Phänomen ist?
Also FOMO, eben die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist ein Phänomen unserer Zeit, wie auch eben gerade schon erwähnt, und ich greife es nochmal auf. Und ich würde sagen, dass wir das alle ein Stück weit ganz gut von uns kennen, die einen mehr, die anderen weniger, und dass es viel damit zu tun hat, gerade in der heutigen Zeit, wie viele Möglichkeiten wir haben und ja, wie oft wir auch davor gestellt werden, Entscheidungen treffen zu müssen. Ja, es gibt verdammt viele Möglichkeiten, was man tun kann, was man arbeiten kann, in welche Länder man reisen kann, etc. Und irgendwo wird suggeriert, es ist alles möglich. Und ja, was vielleicht wichtig ist, vorweg zu erwähnen, es ist keine klinische Diagnose, gerade jetzt auch aus der psychologischen, psychotherapeutischen Sichtweise, und kann aber zu einer ernsthaften Belastung und auch letztendlich zu psychischen Erkrankungen führen. Wenn man sich jetzt nur kurz überlegt, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Das kann auf lange Sicht sehr überfordernd sein und dazu führen, dass man eben auch in einen Teufelskreis hineingerät. Ich will alles und versuche auch alles und kann am Ende irgendwie nicht so richtig und alles ist nicht gut genug und laufe Gefahr auszubrennen. Und da kommen wir dann in die Richtung, wo es eben wirklich problematisch werden kann, und dazu aber dann gerne mehr später.
Du hast angesprochen, man sieht ja immer, was alle machen, oder man sieht es ja immer. Das sieht man vor allem in den sozialen Medien, in der digitalen Welt. Also welche Rolle spielen da die sozialen Medien bei diesem Thema?
Also ich würde sagen, die sozialen Medien spielen eine sehr große Rolle und verstärken auch die Fear of Missing Out. Ja, wenn wir uns überlegen, und wir kennen das alle, wir sind auf den sozialen Medien unterwegs, Instagram-Plattformen, ja, werden da mit Leben anderer Menschen konfrontiert, die aber, so könnte man sagen, zum Großteil nicht unbedingt der gelebten Realität vieler Menschen entsprechen. Das heißt, es gibt eine ständige Optimierung, also auch in dem, wie man seine Bilder, sein Leben sozusagen darstellen kann. Es wird nicht unbedingt Negatives oder Belastendes dargestellt oder auch letztendlich reale Themen, sondern viel, ja, Auszüge aus Positivem, alles, was gut läuft, was schön ist, Urlaube. Also es ist eine, ja, nicht ganz so ein ganz so realer Bezug, den wir da bekommen, und vergleichen uns aber damit. Und das ist sozusagen das Problem auch dahinter oder das Thema. Dieser Vergleichsprozess, die Konfrontation mit eben, wie schon genannt, den Möglichkeiten, kann eben dazu führen, dass wir sozusagen keinen realen Bezug mehr eigentlich zu unserem Alltag bekommen, beziehungsweise unsere Wahrnehmung sich auch verzehren kann dadurch. Und das auf lange Sicht auch unglücklich macht. Also es gibt Studien, gerade in der Glücksforschung, die belegen zum Beispiel, dass das Vergleichen ein ganz wesentlicher Einflussfaktor darauf ist, sich unglücklich zu fühlen. Und das passiert eben gerade in den sozialen Medien ja ständig, dieser Vergleichsprozess. Im Grunde, was auch noch ein ganz großer Antreiber dahinter ist, ist Ja, auch die Angst vor Ausgrenzung. Also ich vergleiche mich ja auch, weil ich dazugehören möchte, sozusagen. Und wenn ich mich aber immer mit so Idealen und so hohen Bildern vergleiche, dann wird es schwer, dazu zu gehören. Mhm. Und das macht eben auf lange Sicht dann auch, ja, unglücklich und verhindert, dass ich eigentlich auch in meiner Lebensrealität ankomme und wirklich im Hier und Jetzt bin.
Ja, und dazugehören ist ja auch ein Stück weit ein Grundbedürfnis von uns Menschen, oder? Mhm.
Etwas, was wirklich, wirklich, würde ich meinen, so ein Grundmotiv, was eigentlich jeder Mensch irgendwo anstrebt. Und ich erlebe es auch in meiner Praxis. Das Thema Zugehörigkeit ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Mhm.
Sarah, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du ein Thema hast mit FOMO? Wann hat es in deinem Leben eine Rolle gespielt?
Ich würde sagen, es waren mehrere Phasen. Also es waren jetzt nicht bestimmte Situationen oder so. Aber wenn ich eigentlich zurückdenke, dann würde ich sagen, die Schulzeit. In meinem Fall die Anfang 2000er, wo es ja eigentlich kein Smartphone gab, aber es war schon wichtig, wer hat wen getroffen und wer war wo unterwegs. Und am nächsten Tag erfährt man das in der Schule und man hat das Gefühl, man war nicht dabei, man hat was verpasst. Und ich würde sagen, da fängt es an mit dem Zugehörigkeitsgefühl oder Vergleichen, wer darf was, wer war wo. Ich würde auch irgendwie sagen, Mode war auch irgendwie so ein Ding, wer ist wie angezogen, Marken, Trends und so weiter. Trotzdem, obwohl es keine sozialen Medien gab, haben sich diese Themen schon bereits schnell verbreitet und es kam auch schon dieses Gefühl auf, nicht mithalten zu können, sage ich jetzt mal so. Und später vielleicht ähnlich im Studium, aber dann schon in Begleitung von den sozialen Medien. Da war die Zeit von Facebook, dann ein bisschen später von Instagram. Plötzlich hatte man die Möglichkeit, alles in Echtzeit irgendwie mitzubekommen, was nicht nur die engen Freunde, sondern alle, also ein großer Umkreis gemacht hat. Ja, was einem vielleicht am Anfang nicht so bewusst ist, dass man natürlich nur die tollen Momente zu Gesicht bekommt und die tollen Events. Und das sind alles nur Momentaufnahmen. Keiner wird sich wahrscheinlich irgendwie selber zeigen, wenn er weint und irgendwie einen Zusammenbruch hat. Ja, das würde ich sagen, war so die nächste Phase. Und des Weiteren ist halt das Handy ein ständiger Begleiter geworden. Es liegt am Tisch, es ist in der Tasche, man schaut automatisch rein und ständig kriegt man die Updates, was wer macht und wo man nicht dabei ist und was man verpasst, sozusagen.
Ja, und das ist ja irgendwie liegt in der Natur der Sache, dass man nicht überall dabei sein kann, aber natürlich, man hat halt das Gefühl, man müsste.
Natürlich.
Aber gab es Situationen, wo du das Gefühl gehabt hast, da ist es jetzt besonders schlimm, also die dich besonders gestresst haben?
Ich würde sagen, größere Lebensveränderungen, sage ich jetzt mal. Das eine war, wie ich Mutter geworden bin. Das erste Lebensjahr von meinem Sohn war jetzt nicht so auffällig. Es war mitten in Corona und alle saßen zu Hause. Somit hat man nichts verpasst. Denn alle haben sozusagen das Gleiche gemacht und waren im Lockdown. Aber dann, wie sich das alles gelockert hat und die Einschränkungen sich gelockert haben und das Leben wieder in Fahrt kam und wieder die Leute angefangen haben zu reisen, sich zu treffen, zu Events zu gehen. Und ich war sozusagen mit dem Alltag als Mutter konfrontiert. Natürlich wurde man dann auch auf den sozialen Medien mit den perfekten Mamis konfrontiert, die quasi gleichzeitig das Kind in den Kindergarten bringen und kochen und putzen und reisen und Beauty-Produkte verwenden oder was auch immer. Und da würde ich sagen, war ich immer in diesem Ding, ja, wie geht das? Das schaffe ich doch alles nicht. Aber irgendwie möchte man es schaffen. Ja, aber es ist einfach unrealistisch. Aber das würde ich sagen, das war so definitiv eine Phase, die mich gestresst hat. Mhm. Weil man möchte ja die gute, perfekte Mama sein. Mhm. Und eine weitere Phase war, ein bisschen später, mein zweiter Sohn ist geboren und es war das Thema wegziehen. Also wegziehen. In den 22. ziehen. Für die, die in der Stadt wohnen, ist das nicht mehr Wien. Okay. Aber ich sage jetzt mal, nicht mehr in der Stadt wohnen. Und da war das schon auch, einerseits bin ich jetzt schon Mama und habe nicht mehr die Flexibilität, nicht mehr so viel Freizeit und so weiter. Und jetzt ziehe ich von diesem Ganzen weg noch, wo meine Freunde sind und wo man mitten im Geschehen ist und die kulturellen Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ja, und da würde ich sagen, das war so die zweite Phase, wo ich dann sozusagen da draußen war. Und trotzdem würde ich sozialen Medien dann noch mitbekommen, was da alles
passiert und wer wo unterwegs ist und so weiter.
Und wie hat sich das im Alltag bei dir dann geäußert, dass du eben diese Fear of Missing Out gespürt hast? Also wie hat sich das angefühlt oder was? Wie hat sich das geäußert?
Also in dem Fall jetzt mit dem Thema Mutter und Wegziehen, was einfach, ich würde sagen, ein ständiger innerer Stress und Unzufriedenheit. Man ist eh den ganzen Tag am Tun und Machen und Erledigen und dann kommt irgendwann mal noch die Arbeit dazu. Aber man hat ständig das Gefühl, na, ich muss jetzt da noch besser machen und schneller sein und früher aufstehen und später schlafen gehen. Und man ist halt die ganze Zeit unter Strom.
Ja. Birgit, wie wirkt sich jetzt, hat es die Sarah schon ganz gut beschrieben, wie wirkt sich das jetzt alles auf die mentale Gesundheit aus, dieser ständige Stress, etwas zu verpassen?
Genau, also du hast es gerade ganz gut beschrieben, eben die FOMO kann, wie ich das eingangs auch schon erwähnte, auch eben einen schwierigen Grad einnehmen, in der Hinsicht, dass es wirklich zu einem psychischen oder physischen richtigen Problem werden kann und dann auch auf lange Sicht krank machen kann, wirklich krank machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt diesen ständigen Stress mir hernehme, ich immer mithalten will und ja, werde ich zum Beispiel auch aufgrund dessen auch ständig über meine Grenzen gehen. Das heißt, ich gehe irgendwie krank in die Arbeit. Ich gehe auf Partys, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Energie mehr habe. Also ich muss dabei sein, ich kann es nicht auslassen und das bedeutet aber auch eben, ich gehe über meine Grenzen. So, und dieses Übergehen meiner ja psychischen, auch physischen Grenzen bedeutet, dass ich auch letztendlich nicht Nein sage, dass ich nicht mehr wirklich auf mich und meine Bedürfnisse auch achte. Und nur noch im Außen bin. Also ich bin nicht mehr bei mir. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, wo ich hin muss, wo ich mithalten will. Dieses dauerhafte Getriebensein führt dazu, du hast das ganz gut beschrieben, dass mein inneres System eigentlich auf Hochtouren arbeitet und ich in so einen, ja, letztendlich chronischen Stress auch hineingerate und damit auch in einer Art Alarmmodus die ganze Zeit bin. Also auch ja entsprechend Hormone ausgeschüttet werden, Adrenalin, Cortisol. Also ich bin angetrieben und das kann dann irgendwann auch schwer sein, davon überhaupt noch irgendwie runterzukommen sozusagen. Und die Folgen können dann sein Schlafstörungen, psychosomatische Reaktionen wie zum Beispiel Migräne, Reizdarm. Da gibt's ja deine endlose sozusagen Folge, aber auch Ängste, Panikattacken und bis hin zu Depressionen und Burnout. Also es kann schon einiges sozusagen lostreten, dieser ganze innerliche Stress. Und das bedeutet natürlich auch wieder was. Ja, wenn ich die Symptome sozusagen habe, dann wirkt sich das ja auch letztendlich auf mein Verhalten aus. Das heißt, angenommen, ich habe starke Migräneanfälle aufgrund des Stresses, werde ich mich eher zurückziehen, Sachen absagen. Und da sind wir genau beim Teufelskreis, weil dann kommt wieder die Angst, ich verpasse ja was, ich bin nicht dabei. Und damit wird die FOMO wieder verstärkt. Und dann kommen wir eben in was rein, wo wir so einfach dann auch nicht mehr rausfinden. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, es gibt Studien, die zeigen, dass soziale Ausgrenzung die gleichen Regionen im Gehirn aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das fand ich irgendwie auch in dem Zusammenhang nicht unspannend. Also was da wirklich auch im Gehirn dann ausgelöst wird, wenn ich mich sozial ausgegrenzt fühle, auch sozusagen das Gehirn, der Körper reagiert und ich wirklich Schmerzen empfinde auch. Ja. Und was das auch wieder in weiterer Folge bedeutet.
Ja, und jetzt ist das ja kein Phänomen, das selten vorkommt, stelle ich mir mal vor, weil man erkennt sich ja wieder, wenn man die Dinge hört oder wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, das kennt ja jeder bis zu einem gewissen Grad. Ist das jetzt ein gesellschaftliches Phänomen geworden?
Also ich würde da definitiv auch mitgehen. Also das, was ist was ein Phänomen, was wir irgendwie alle sicherlich ganz gut kennen. Aber das ist eben auch, würde ich meinen, also so kann ich es jetzt auch aus meiner Praxis zumindest ein Stück weit erleben, weil mir begegnet das Phänomen ja mit Patientinnen auch. Und dass das schon auch ein Stück weit davon abhängt, in welcher Lebensphase ich mich befinde. Also das heißt, ich sehe es tatsächlich in so Zeiten von Orientierung beziehungsweise Orientierungslosigkeit. Das ist ganz stark in der Adoleszenz, also in der Jugend, wo es darum geht, ja sozusagen ja eine Orientierung zu finden, Identitätsbildung, zu gucken, wo geht's für mich hin, was will ich eigentlich im Leben? Und da spielen natürlich wieder die Vergleichsprozesse eine große Rolle. Und umso weniger Orientierung aber da ist, umso mehr brauche ich irgendwie, wo ich mich zugehörig fühle. Und da kann es eben dann ganz stark auch auftreten. Aber auch bei sogenannten Life-Events, also das, was du jetzt gerade sagtest, ich bekomme ein Kind. Das krempelt natürlich so einiges um im Leben. Das führt dazu, dass vieles vielleicht nicht mehr so möglich ist auf einmal, was vorher möglich war. Es gibt andere neue Möglichkeiten, aber es ist auf jeden Fall auch wieder eine Neuorientierung und die kann eben, wie Sarah schon sagte, auch dazu führen, dass es eben einen Stress gibt, sich da wieder zu orientieren. Und was ich auch erlebe, ist letztendlich auch so der ganz wesentliche Einfluss im beruflichen Bereich. Also das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit. Es ist sozusagen selbstverständlich, dass man wahnsinnig gut ausgebildet ist, dass man viele Länder bereist hat, dass man viele Sprachen beherrscht, dass man immer flexibel und erreichbar ist, also gerade auch im beruflichen Kontext. Und das ist sowieso etwas, was auf lange Sicht nicht so gut tut, aber was eben auch dazu führen kann, dass der Erwartungsdruck an sich selber sehr steigt, eben mitzuhalten, bestmögliche Referenzen zu haben, um irgendwie anerkannt zu werden und so weiter.
Mhm. Also ein Stück weit geht es ja alles mit Optimierung einher, oder? Ja, also immer besser werden, immer mehr optimiert werden.
Genau.
Mhm. Sarah, wie war das bei dir? Hat sich das in irgendeiner Form auf deine Beziehungen, dein Umfeld, deine Arbeit ausgewirkt?
Beziehungen eher weniger, aber wie du schon sagst, auf meine Arbeit. Die ganzen Plattformen wie Instagram, Pinterest, Behance und so weiter und so fort sind einerseits großartige Inspirationsquellen und eben ein endloser Strom an wunderschönen und perfekten Designs, aber es ist auch eine komplette Reizüberflutung. Und es hat dann einfach irgendwann einmal dazu geführt, dass ich sozusagen die Artists Block und nicht den Writers Block hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, da komme ich nie hin an diese perfekten Designs und diese klassische Angst vorm weißen Blatt. Ich konnte nicht anfangen, weil für mich war so ja irgendwie nicht erreichbar, sage ich jetzt einmal.
Jetzt muss ich kurz einhaken, weil wir haben am Anfang gar nicht gesagt, in welchem Bereich du eigentlich arbeitest,
also,
damit man das einordnen kann.
Ich bin Grafikdesignerin, genau.
Okay. Und deswegen die Angst vorm weißen Blatt.
Ja, genau, okay. Genau. Ja, aber man vergisst einfach, dass hinter all diesen Designs ganz viel Arbeit und Überarbeitungen und Teamarbeit auch steckt. In dem Moment sitzt man aber eher da und denkt sich, so möchte ich, dass das aussieht und wie komme ich dahin? Wirkt einfach unmöglich. Und ja, ich musste einfach mit der Zeit lernen, diesen Druck von mir zu nehmen und alles langsam anzugehen und aber auch weg von diesen ganzen Online. Ich meine, es ist gut und schön, hin und wieder da drauf zu schauen, aber einfach mal auch seine Bücher mal wieder rauszuholen und die Kataloge und mal eine Ausstellung anschauen oder Workshops, Vorträge, mit Freunden reden, muss nicht unbedingt aus derselben Branche sein. Ich finde, man kann von überall inspiriert werden. Aber das muss man halt wirklich sehr bewusst machen. Mhm. Ich finde, das dauert auch wieder eine Zeit, dass man da wieder reinkommt, dieses Offline inspirieren lassen.
Ja, und generell, oder? Also ist es eine Strategie, ich frage jetzt gleich dich, Birgit, ist es eine Strategie, dass man ein Stück weit wegkommt von diesem Dauer-Online-Konsum? Und eine andere Frage, die sich mir stellt, die reicht gleich an, wie lange dauert es, bis man da wirklich wieder runterkommt? Weil du hast ja vorher angesprochen, man ist in so einem allgemeinen oder generellen Alarmzustand die ganze Zeit und kommt so schwer wieder auf einen Normalzustand. Wie lange dauert das überhaupt, bis man wieder irgendwo runterkommt?
Puh, das kommt natürlich auch auf die Ausprägung an sozusagen, klar, wie stark es ist und auch welche Themen da eventuell noch dahinter stecken. Also jetzt wären wir ja sozusagen auch schon so ein bisschen in der Richtung, wie überwinde ich die Fear of Missing Out, was kann ich tun? Und auch, ich denke, es macht schon Sinn, grundsätzlich tatsächlich so eine Digital Detox zu machen oder auszuprobieren. Für manche Menschen ist das ja auch schon undenkbar, weil es ja auch da zum Beispiel schon in Richtung geht wie Suchtverhalten, also das gar nicht mehr sein lassen zu können. Hab das aber auch in meiner Praxis in den Therapien tatsächlich ja auch als eine Art von Therapieziel, also das davon wegzukommen erstmal, dann auch zu gucken, was passiert jetzt mit mir. Ja, wie fühlt sich das an? Welche Form von Stress entsteht da jetzt, eben da gar nicht mehr Teil von zu sein? Man muss natürlich nicht gleich so radikal sein und sagen, man geht überall raus. Aber es würde vielleicht schon grundsätzlich mal helfen, zu reflektieren, zu überdenken, zu schauen, wie ist denn eigentlich mein Konsum? Also wie oft, wie lange halte ich mich dort auf und wem folge ich eigentlich auch? Was sind das für Bilder, die da kreiert werden, die ich die ganze Zeit irgendwie mir sozusagen reinziehe? Und wo würde es vielleicht Sinn machen, auch mal ja zu entfolgen? Einfach weil auch zu sehen, dass es mir eben nicht gut tut und dass es eben Lebensrealitäten sind, die mir das Leben eher schwerer machen und vielleicht sogar Seiten zu folgen, wenn wir jetzt wirklich ganz explizit bei Instagram zum Beispiel sind, die ja eine andere Lebensrealität darstellen. Da gibt es ja auch eben Menschen, die ganz bewusst sehr reale Lebensbilder zeigen und also sozusagen näher zu dem zu kommen, wo ich eigentlich stehe, wer ich bin und nicht immer die Vergleiche in so eine absolute Höhe zu setzen sozusagen. Mhm. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, immer schwierig, so eine pauschale Antwort zu geben, weil da spricht jetzt die Psychotherapeutin aus mir, weil natürlich je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist und wie stark auch die Symptomatik dann ausgeprägt ist, es ist halt sicher sinnvoll, psychotherapeutisch da auch dran zu arbeiten und zu gucken, was sind denn eigentlich auch so die antreibenden Themen und Hintergründe. Weil da steckt ja schon meistens da noch ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht auch gewisse Glaubenssätze, die das mit antreiben. Und das dann wirklich auch tiefgehend zu bearbeiten. Und zum Thema Stress oder dieser Alarmmodus, klar wird es auch helfen, eben neben dem Digital Detox und dem sich da wirklich ein bisschen von zu distanzieren, auch Form von Achtsamkeit, also wieder sich mehr ins Hier und Jetzt auch zurückzubringen und wirklich sich selber auch wieder mehr zu spüren, mehr wahrzunehmen, mehr zu sich zu kommen.
Also Erdung.
Ja, also irgendwie, um sozusagen wirklich von dem ein Stück weit runter und raus und eben Erdung, Natur tatsächlich ist was, was letztendlich bei ganz vielen Menschen dann auch immer wieder, wenn sie dann an einem Punkt sind, wo gar nichts mehr geht, auch stressbedingt, merken, okay, das ist eigentlich das, was mir richtig gut tut und wo ich so richtig, ja, runterkommen kann und das ist irgendwie eigentlich so einfach.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Man muss nur wieder dorthin kommen.
Genau, man muss wieder dahin kommen, nämlich weg aus dieser Social-Media-Welt hin zu dem Natürlichen sozusagen.
Das war ja eigentlich dann lustigerweise schlussendlich das, was mir auch geholfen hat. Also das, wovor ich zuerst Angst hatte, dieses Wegziehen aus der Stadt, hat dann schlussendlich eigentlich viel dazu beigetragen, dass ich weggekommen bin von dem gezwungenermaßen lange Spaziergänge mit Kindern. Aber dann kommt man zurück und denkt man sich, ach, ich bin so toll müde.
Ja.
Gibt's von deiner Seite noch irgendwelche Dinge, wo du gesagt hast, also jetzt hast Natur erwähnt, aber wo du sagst, das hat dir echt geholfen, da wegzukommen oder runterzukommen, in Anführungszeichen?
Also einerseits habe ich es wirklich, also bewusst gemacht, einfach weggelegt, sobald ich gemerkt habe, ich bin da wieder in diesem Teufelskreis irgendwie drin. Dann arbeitsbedingt zwar sozusagen parallel auch dieses wieder mehr auf Offline-Inspiration, dann dieser Umzug. Und ich merke jetzt aber auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir das geholfen hat, das eben in die Natur raus und so weiter. Deshalb wende ich das jetzt sozusagen bewusst an und sage so, jetzt muss ich raus und was auch immer, was wir machen, auch mit Freunden treffen und spazieren gehen. Ja, und eigentlich schon, wie jetzt gesagt hat, einfach mehr aufs Hier und Jetzt konzentrieren, nicht auf das, was ich verpasse, sondern das, was ich habe und einfach mehr die Momente genießen.
Spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass wir ja quasi etwas lernen, erst wieder lernen müssen, was eigentlich Generationen vor uns wahrscheinlich ganz natürlich gehabt haben, nämlich im Hier und Jetzt sein, in der Natur sein, bei sich selbst sein. Ich nehme an, dass das in der heutigen Gesellschaft einfach schwieriger ist.
Da würde ich definitiv auch mitgehen. Also das ist definitiv genau eine Herausforderung unserer Zeit ist und wenn man jetzt auch nochmal so das Thema Vergleichen hernimmt, was wir ja jetzt in dem Zusammenhang ganz stark auch erleben und ich eben so viele Möglichkeiten des Vergleichs habe. Es ist ja grundsätzlich auch ein, also auch aus der Psychologie heraus, ein sehr menschlicher, ursprünglicher Prozess sozusagen, dass ich mich in Vergleich stelle mit anderen. Das hat ja auch einen gewissen Sinn. Also damit weiß ich, wo ich stehe, ich finde heraus, wo ich eigentlich im Leben stehe, wie ich mich zurechtfinden kann und ordne mich auch sozial ein. Das war sicherlich ganz früher auch schon so. Da gab es aber eben offensichtlich auch noch nicht so viele Möglichkeiten und Vergleiche eben. Und es kommt halt dann doch auch immer auf die Dosis sozusagen an, inwieweit das halt stattfindet. Also was wir jetzt ja eh auch schon gesagt haben.
Gibt's irgendwie noch Möglichkeiten, jetzt seine Denkweise, sein Mindset in Bezug auf FOMO zu ändern?
Genau, also in zum Beispiel einer Psychotherapie. Ja. Also da komme ich eben wieder zum Punkt, das ist tatsächlich eben sehr, ja, dadurch, dass es halt auch so individuell ist, was wirklich dahinter steckt, es ist auf jeden Fall natürlich möglich, das Mindset zu verändern. Was man vielleicht grundsätzlich sagen kann zu der Frage, also gerade zum Thema soziale Vergleiche, dass es helfen kann, und das hat man auch in Studien rausgefunden, sich eben nicht auf die Unterschiede so zu fokussieren im Vergleich, sondern mehr auf die Ähnlichkeiten. Und somit kann ich ja mein Mindset sozusagen auch ändern, indem ich halt schaue oder ganz bewusst Menschen in dem Fall wieder folge oder mich mit Menschen sozusagen umgebe, mit Lebenswelten und Realitäten umgebe, die mehr meinem Leben auch entsprechen, wo ich wirklich Gemeinsamkeiten finde und mich auf die fokussiere und nicht auf die Unterschiede. Und das kann sozusagen dann auch eine positive Auswirkung auf mich haben oder hat es dann eher und davon auch weg von dem Stress eben führen. Genau. Mhm.
Sarah, war das bei dir auch ein Thema? Also hast du irgendwie deine Denkweisen geändert? Du hast jetzt viel Handlungsmuster erzählt, wo du schon ganz konkret anders gehandelt hast. Mhm. Aber das kommt ja erst danach, oder? Das, quasi der nächste Schritt, das auch wirklich in die Realität umzusetzen, das hast du schon gemacht. Aber hast du vorher auch deine Denkweise in irgendeiner Form geändert?
Meine Denkweise, muss ich ehrlich sagen, hat sich sehr geändert, als ich Mutter geworden bin, weil sich meine Prioritäten einfach verändert haben. Meine Perspektive hat sich stark gewandelt sozusagen und das, was früher in mir Stress und Druck verursacht hat, betrifft mich jetzt sozusagen auch gar nicht mehr. Ich meine, jetzt für mich im speziellen Fall ist mein Zentrum sozusagen meine Kinder und meine Arbeit und ich selber und nicht mehr unbedingt auf jeder Party dabei sein zu müssen und so weiter. Und vielleicht auch einfach nicht so viel Zeit zu haben, um ständig auf sozialen Medien herum zu scrollen. Weil ich irgendwann mal ging es um die sozialen Medien und dann hat irgendwer gesagt, um 18 Uhr am besten kein Konsum mehr. Ja, bis 18 Uhr komme ich gar nicht.
Ja, verstehe.
Also es war nicht der Punkt, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, jetzt muss ich meine Denkweise ändern, sondern es waren eher Veränderungen im Leben, die dazu geführt haben.
Mhm.
Ich glaube, es ist schwierig sonst, wenn man mittendrin ist, dass man das ohne äußeren Einfluss das verändert. Stelle ich mir schwierig vor. Vor allem ist das ganze Umfeld auch in dieser Bubble. Also
klar, das stachelt sich dann gegenseitig auf. Aber wenn ich sage, Fokus aufs Wesentliche, was auch immer das Wesentliche sein mag, aber das spürt man oft ja selbst ganz gut, Fokus aufs Wesentliche und auf sich selbst, würdet ihr das unterschreiben?
Mhm, ja. Definitiv.
Okay. Dann sage ich Dankeschön. Danke fürs Unterschreiben und vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Dankeschön.
Gibt's vielleicht noch am Schluss einen persönlichen Rat, wie man das alles besser in den Griff bekommt? Vielleicht nur einen kleinen Tipp, einen kurzen Satz, egal was, irgendwas zum Mitgeben auf den Weg.
Zu schnell gefahren.
Also ich denke, dass es halt grundsätzlich wichtig ist, sich einfach über die Konsequenzen des ständigen Übergehens meiner Grenzen irgendwie bewusst zu werden. Also das, was bedeutet das eben, wenn ich immer Ja sage zu allem und dabei sein muss, dann bedeutet das letztendlich ja auch Nein zu mir selber und zu dem eben zu mir, zu meinen Bedürfnissen, das, was ich eigentlich brauche. Und ich glaube, das ist wichtig, sich dessen wirklich bewusst zu werden und sich das bewusst vor Augen zu führen.
Danke. Sarah?
Also einfach dieses Hier und Jetzt und auf sich selber, und das gehört ja zur Gesundheit dazu, würde ich sagen jetzt mal, in dem Fall die psychische Gesundheit und einfach auf sich zu achten.
Danke.
Ja, Dankeschön.
Gutes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Birgit und Sarah, für eure Offenheit und eure Zeit.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet viele Anregungen mitnehmen. FOMO betrifft uns ja, wie wir gemerkt haben, alle, mal mehr, mal weniger. Aber wichtig ist, dass wir eben lernen, uns von diesen Ängsten nicht beherrschen zu lassen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Keine Angst vor der Angst, sponsored by Lasea. Okay.